Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freunde, heute in einer Woche haben wir schon die ersten Spiele gesehen. Heute haben wir dummerweise schon die ersten Verletzungen gesehen. Und ganz allgemein wollen wir dieses Jahr natürlich wilde Dinge sehen. Und deshalb wird es heute heiß. So richtig heiß. Nachdem wir, ihr wisst ja, normalerweise sind wir eher für kühle, klare und im Sinne der Alliteration absolut korrekte Analysen bekannt. Heute wollen wir die Folge aber so richtig brennen sehen. Und deshalb hauen wir unsere Hot Takes raus. Und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der heute sicherlich niemals, zu keiner Zeit und auf gar keinen Fall nordisch unterkühlte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, wie hart war es für dich? So richtig, weil es für mich ist ja kein Problem, ne? Weißt ja, ich lehne mich grundsätzlich aus dem Fenster. Aber wie war das so für dich als jemand, der halt grundsätzlich nur analytisch an die Sachen rangeht, einfach mal so die wilde Seite rauszulassen?
Naja, also wir haben es ja jetzt nicht irgendwie klar definiert, weißt du, also man kann ja schon, oder also ich habe das zumindest so gemacht, dass das Sachen sind, die ich jetzt nicht alle für super wahrscheinlich halte, aber wo ich mir zumindest vorstellen kann, dass es irgendwie passieren kann. Und das ist dann so, da kommt so ein bisschen das Zocken mit der analytischen Seite ja zusammen und bildet etwas Magisches. Und das ist überhaupt gar kein Problem.
Das ist die Hoffnung, ja klar, das klingt auf jeden Fall gut. Also du hast zum Beispiel dann sowas gemacht wie so, wow, Victor Wembanyama hat Chancen auf ein All-NBA-Team.
Nee, das habe ich. Zu Wemby habe ich was anderes aufgeschrieben.
Also okay. Das ist schon mal gut. Jetzt natürlich, der Spannungsbogen ist schon mal gespannt. Spannt man den Spannungsbogen?
Er ist auf jeden Fall. Ja, aber also manche sind lauwarm und manche sind sizzling.
Sizzling.
Das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so.
Ja, ich bin einmal das Bulls-Roster durchgegangen und habe einfach alles.
Ach so, ist halt alles Bullshit, meinst du?
Aber sizzling.
Okay.
Sizzling Bullshit.
Nice.
Ja, so richtig gut für die Nase und die Ohren. Ja, bevor wir starten, ich habe es ja eingangs schon gesagt, dummerweise müssen wir kurz über eine Verletzung sprechen. Ja, und natürlich hat es die Sixers erwischt, natürlich hat es Paul George erwischt, kurz nachdem bekannt wurde, dass man bei Joel Embiid das linke Knie ein wenig managt und er in der Preseason nicht mehr spielen wird. Es hat auch gesagt, glaube ich, kürzlich, ich habe es nur noch am Rande gesehen, ich habe keine Zeit mehr gehabt, es genau nachzulesen, dass er Back-to-Backs, dass das quasi Vergangenheit ist für ihn. Aber Paul George gegen die Hawks hat er sich das Knie überstreckt und musste raus und war natürlich dann am Anfang gleich mal so, okay, shit, weil Knie überstreckt kann natürlich alles sein. MRI sagt jetzt keine strukturellen Schäden, er hat eine Knochenprellung im Knie, Nick Nurse hat schon gesagt, so alles ist okay. Paul George selber auch, er hat gesagt, so er hat halt gespürt, wie es überstreckt wurde, hat auch gemerkt, dass er raus muss, aber er macht sich jetzt keine Sorgen, hat im Philadelphia Inquirer gesagt. Also es ist Glück im Unglück, würde ich mal sagen, oder wie siehst du das?
Ja. Also, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über sowas sprechen, wenn es um die Sixers geht im Laufe dieser Saison. Es ist leider halt einfach die Natur der Sache. Und so, wenn man das dann, die erste Nachricht sieht, so Paul George verletzt, dann kann man sich da natürlich erstmal Sorgen machen. Aber das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Wie gesagt, es wird nicht das letzte Mal sein im Laufe der Saison, dass wir irgendwie was dazu hören. Ich könnte dir jetzt auch direkt einen Hot Take dazu anbieten.
Oh, ich bin gespannt. Ich hätte nämlich auch einen Hot-Take, der dazu passt. Und jetzt, wenn wir jetzt den fast gleichen Hot-Take haben,
dann hören wir auf.
Dann hören wir auf, würde ich sagen. Genau. Dann ist es, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.
Aber das ist heute einfach eine kurze Folge.
Ja, genau.
Ja, Philly wird kein Top-4-Team im Osten, habe ich mir aufgeschrieben.
Oh, okay. Nee, ich habe einen ganz anderen. Wird kein Top-4-Team im Osten. Das heißt, im Endeffekt, du hast Boston davor, du hast Milwaukee davor.
Vielleicht.
Du hast die Knicks davor.
Vielleicht.
Wobei du da auch sehr skeptisch bist bei Knicks. Und dann natürlich, Ole Freaks, Orlando, ne?
Naja, Orlando oder Cleveland oder Indiana, das ist eigentlich der Punkt. Also ich glaube, so ich würde mich eigentlich als Sixers Believer bezeichnen, so mehr oder weniger. Aber wenn es halt darum geht, dass sie dann in den Playoffs ein gefährliches Team sind, da schätze ich sie auch stärker ein, potenziell, als alle anderen Ostteams außer Boston, wenn sie da richtig gesund sind. Aber ich interpretiere alles, was im Moment passiert und was die sagen, schon so, dass die halt sich wirklich nur um die Playoffs kümmern wollen dieses Jahr. Und vielleicht ist das gar nicht so klug, wenn man bedenkt, dass die Clippers, wo Paul George ja auch eine gewisse Rolle gespielt hat, über die letzten Jahre das auch immer dachten, Hauptsache wir sind in den Playoffs am Start und die Regular Season ist irgendwie nicht so wichtig. Da hat es dann nie auf dem Level geklickt, was sie sich gewünscht hätten. Vielleicht ist das auch für die Sixers ein Fehler, aber ich glaube, dass sie es halt im Wesentlichen so angehen werden. Also, dass sie Embiid durch die Saison Load managen, der wie gesagt, also einfach Preseason nicht am Start ist, der sagt, er will in seiner Karriere keine Back-to-Backs mehr spielen, dass er jetzt auch eher so auf dem Kawhi Leonard-Plan von den Raptors ist, ist ja so eine Aussage, die da getroffen wurde, wo es ja damals, also 2019 einmal sehr gut geklappt hat, dass das Team quasi während der Regular Season eigentlich ohne ihn noch eine andere Identität hatte, weil er da so viele Spiele verpasst hat und dann war er gesund in den Playoffs, zumindest für die ersten drei Runden und hat geregelt. Und in den Finals war er zwar nur noch auf einem Bein unterwegs, aber es hat trotzdem gereicht. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die halt die Sixers haben, weil sie vielleicht auch wissen, die Chance, dass wir mit Embiid gesund durch eine Regular Season und durch Playoffs gehen, es geht gegen null. Das versuchen wir gar nicht erst, sondern wir sagen halt, Embiid, 60 Spiele wären cool. Wenn es ein paar weniger ist, ist es auch cool. Awards, vergiss sie einfach. Sie sind kein Thema mehr für dich. Außer der Finals MVP, weil darum spielen wir. Und dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das halt eher eine, sag ich mal, etwas entspanntere Regular Season sein wird. Ich meine, ich halte schon viel von dem Kader, muss ich sagen. Das ist jetzt auch ohne Embiid und auch ohne Paul George haben die ja schon einige gute Spieler, vor allem Tyrese Maxey, der eigentlich keine Spielzeit verpasst. Aber wenn man so auf die letzte Saison schaut, die Hälfte der Saison, wo Embiid nicht dabei war, waren sie halt einfach schon ja ein ziemlich schlechtes Team. Und ich glaube, wenn man das halt sich da so ein bisschen durchmanagt, dann kann das ganz gut sein, dass sie am Ende halt trotzdem irgendwie so 50 Siege bekommen. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt viel mehr bekommen. Und dann sehe ich das Potenzial schon, dass von den jüngeren Teams da was davor landet, die ich für die Regular Season eigentlich ziemlich gut aufgestellt sehe, weil die halt einfach also Indiana, Cleveland, Orlando, die haben halt jüngere Beine. Cleveland hat natürlich immer Verletzungsprobleme, aber die anderen beiden Teams nicht unbedingt. Jedenfalls nicht in dem Maß. Und vielleicht kommen die halt einfach ein bisschen besser durch die Regular Season. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass Philly halt selbst in die erste Runde nicht mit dem Heimvorteil geht. Selbst wenn sie dann vielleicht nach Boston die größte Upside haben in den Playoffs.
Ich meine, die Frage bei Indiana ist natürlich so ein bisschen Halliburtons Hamstring. Also das hat ihn, der plagt ja schon relativ viel geplagt so in letzter Zeit, ob das irgendwie ein bisschen schwierig ist. Aber ja, klar, ich meine, was du zu Philly sagst, es ist halt, also wenn man jetzt die Clippers als Negativbeispiel heranzieht, ist halt auch ein bisschen die Frage des Ansatzes. Bei den Clippers, also gerade so in den ersten Jahren, war es ja schon auch so, sie haben es ja, glaube ich, letztes Jahr haben sie ja im Endeffekt ein bisschen anders versucht. Da hat ja Kawhi so viele Spiele gemacht, wie noch nie gefühlt, aber halt wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber so halt im ersten Jahr war es so, ja, okay, das klickt dann schon in den Playoffs. So, das haut dann schon hin. Kamen natürlich auch mal wieder Verletzungen dazwischen. Jetzt halt, wenn Philly sagt, okay, wir managen es halt smart, so wie es im Endeffekt Toronto auch so ein bisschen gemacht hat, wir bereiten uns halt einfach, auch wenn Embiid weniger spielt, auch wenn vielleicht Paul George weniger spielt, wir bereiten uns trotzdem intensiv auf diese Postseason vor, dann könnte das schon funktionieren. Und ja, es ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Ich meine, es ist ja grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass eines dieser drei jungen Teams, die du angesprochen hast, da irgendwo in die Top 4 mit reingerätscht. Also da ist ja überall sehr, sehr viel Potenzial dabei und Verletzungen spielen immer irgendwo eine Rolle. Und deshalb würde ich es jetzt nicht ausschließen. Würde ich nicht ausschließen.
Ich halte es sogar bei allen drei für möglich.
Ja. Ja, absolut.
Also, zumal ja auch, ich meine, Milwaukee und auch die Knicks, das sind halt Teams, die sind natürlich, also was das Talent in der Spitze angeht, sind die besser, würde ich sagen. So, das ist ja einigermaßen klar, aber die haben halt auch ihre eigenen Sorgen. Also New York muss sich jetzt erstmal sortieren mit einem neuen Team, mit einer ziemlich knappen Rotation, gerade in der Zeit, wo halt Mitchell Robinson noch verletzt ist. Mal gucken, wie die Regular Season aussieht, ne? Also die haben ja schon auch erstmal ein paar Fragen zu beantworten. Und Milwaukee, klar, die haben Giannis, die haben auch Argumente, warum sie eine bessere Saison spielen sollten als letztes Jahr. Aber sie haben halt auch Middleton, der ja auch schon wieder verletzt ist. Also beziehungsweise in der Preseason nicht auflaufen könnte. Das sind ja auch Sachen, die einen irgendwie so ein bisschen Sorgen machen können. Zumal die wichtigsten Rotationsspieler, abgesehen von Giannis und Gary Trent, eigentlich alle alt sind. Das ist ja auch nicht gesagt, dass die jetzt irgendwie super gesund durch die Saison kommen. Und die auch hier, wie gesagt, so in den Playoffs würde ich immer eher dann auf Giannis setzen als auf Halliburton beispielsweise, das ist jetzt ja auch kein Hot-Take oder so, aber für die Regular Season muss das ja in Wirklichkeit nicht wahnsinnig viel bedeuten. Oder auch die Magic, ne? Die haben halt einfach viele junge Leute und die haben die Chance, in der Regular Season besser abzuschneiden als so manche von diesen Veteranenteams, die halt eher gucken müssen, wie sieht's aus, wenn die Playoffs losgehen.
Ja, absolut, klar. Also da will ich nicht widersprechen. Ich würde ganz kurz noch meinen Hot-Take hinten anhängen zu den Sixers, der jetzt, nachdem wir was wir besprochen haben, eher, ja, vielleicht so ein bisschen, der steht schon ein bisschen, sagen wir mal so. Ne? Der kam heiß vom Grill und jetzt ist er auf Raumtemperatur runtergekühlt. Tyrese Maxey wird der MVP der Sixers. Du hast es schon angesprochen, dass letztes Jahr es ohne Embiid nicht so gut aussah. Bei mir ist so quasi dieser, also Maxey hat jetzt so über die Jahre sehr, sehr große Sprünge gemacht. Und ich glaube, jetzt ist für mich so der nächste Sprung ist für mich so ein bisschen so noch dieses Team anführen auch. Also so auch die im Laufe der Regular Season auch so diese wirklich erste Geige übernehmen können. Spiele noch, also nicht, dass er es nicht kann, aber wie gesagt, es gab halt diese Phase, in der es nicht so richtig war. Da halt jetzt noch mehr, noch dominanter auftreten zu können. Das geht dann halt natürlich, da sein Playmaking noch ein bisschen verbessert. Sein Shooting ist sowieso da, dass er Spiele noch mehr an sich reißen kann. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er dann hinten raus halt einfach gerade aufgrund der Tatsache, dass er eigentlich fast immer spielt und sowohl George als auch Embiid nicht so regelmäßig spielen, dass er der wichtigste Spieler wird, was dann wiederum natürlich in den Playoffs extrem wertvoll sein kann, weil er dann halt noch diesen, nicht, also ganz große Anführungszeichen, nicht nur diesen spielerischen Schritt gemacht hat, dass er einfach wahnsinnig gut scoren kann, dass er zum Brett kommt, dass er da eine zweite Option neben Embiid ist, sondern dass er halt auch noch so eine Leader-Geschichte auf dem Feld entwickelt und dieses Team halt noch mehr anführen kann und halt auch zu Siegen führen kann. Und deshalb wird er für mich, was heißt wird er für mich? Mein Hot-Take, er wird der MVP der Sixers.
Wie die, also ich kaufe alles, was du mir zu Tyrese Maxey verkaufst. So, ich von dem halte ich sehr viel und von dem habe ich auch gerade, wenn es dann Richtung Playoffs geht, da habe ich eigentlich wenig Zweifel. Ich meine, weil wir jetzt halt auch einfach schon gesehen haben, auf was für ein Level der schalten kann und dass der keine Angst hat und so, dass der sich nicht versteckt und halt auch in der Lage ist, irgendwie zu seinen Abschlüssen zu kommen. Also auch da über die letzten Jahre war das Wachstum schon krass. Bin mal gespannt, wie viele Schritte er noch gehen kann. Aber so der, den du beschrieben hast, den traue ich jemandem sich auch noch zu. Die Frage wäre eigentlich nur, wie definierst du dann MVP für das Team? Also woran bemisst sich das? An Zahlen oder an was?
Nee, der wertvollste Spieler für die Regular Season durch die Konstanz, die er bringt, dadurch, dass er die Konstante ist, an der die Philly durch die Regular Season mehr oder weniger trägt. Also natürlich mit Unterstützung der anderen. Also wenn wir sagen, Embiid macht 50 Spiele, 60 Spiele, sind ja jetzt nicht, ist ja nicht nichts. Aber er ist halt so derjenige, der es schafft, dass sie eben nicht ins Play-in müssen hinten raus. Sagen wir es mal so. Oder der die Regular Season am intensivsten prägt aus Sixers Sicht. Und dann kommen die Playoffs und dann ist es natürlich noch wichtiger mit Embiid. Dann ist Georges Vielseitigkeit noch wichtiger. Aber für mich ist so eher so der Fixpunkt für die Regular Season.
Wenn wir irgendwann den Punkt erreichen, wo Tyrese Maxey auch der Go-To-Guy in den Playoffs ist, dann bin ich happy.
Aber dann wird das gut. Tyrese Maxey, alles für Tyrese Maxey.
Also ich kann mir auf jeden Fall auch, also damit man auch irgendwie was Zählbares hat, woran man das halt quasi messen kann, ob das Take oder der Take stimmt, wäre ja, dass man halt sagt, wenn einer von den Sixers diese Saison All-NBA-Team erreicht, dann ist es Maxey und nicht ja. Die anderen beiden. Ne? Also das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, einfach schon wegen der Games-Play-Thematik. Da hat er wahrscheinlich bessere Chancen als die anderen.
Dann gehen wir mal weg von Philly, würde ich sagen.
Ja.
Wo möchtest du hin?
Wir springen einfach mal so ein bisschen durch, ne?
Ja.
So, weißt du, wie lange es her ist, dass jemand in der NBA ein Quadruple-Double aufgelegt hat?
Nein.
Komisch, sonst weißt du solche Sachen doch immer auswendig.
Nein, das Ausnahme steht in der Regel, du weißt es ja.
Weißt du, wer der Letzte ist, der es geschafft hat?
Nee, ich komme nicht drauf. Nee,
okay, es war David Robinson.
Okay, ja, nee, dann wäre ich auch komplett, hätte ich auch in die falsche Richtung gedacht. Okay.
4 Jahre zuvor war es Hakeem Olajuwon, aber also David Robinson 1994.
Ich bin kein 1994.
Ich bin kein ausgewiesener Mathematiker, aber ich glaube, das ist 30 Jahre her. Ist jetzt sogar schon etwas mehr, weil das im Februar war. Mhm. Also man muss sich jetzt langsam sputen, aber ja, der Take wäre, Victor Wembanyama schafft mindestens ein Quadruple-Double diese Saison. Und das werde ich gar nicht groß erklären. Also ja, ich meine, du weißt ja, was das bedeutet. Ja. Er war letzte Saison schon ein paar Mal nah dran. Führ es mal ein bisschen
aus, bitte. Führ es mal ein bisschen aus.
Ja, also er ist letzte Saison ein paar Mal relativ knapp daran gescheitert. Und das, obwohl er über Monate gefühlt immer nur so 28 Minuten gespielt hat. Ich glaube, wenn die Minutenzahl noch ein bisschen steigt, wenn er auch halt von Anfang an die Saison auf der 5 spielt, was ja letzte Saison auch erstmal nicht der Fall war, dann hat er noch mehr die Chance, halt die Blocks anzuhäufen. Ja. Und ich meine, also Rebounds und Punkte mache ich mir jetzt sowieso keine Sorgen drum. Da ist man ja als Big Man immer relativ nah am Double-Double, gerade als einer, der relativ viel den Ball in der Hand hat. Aber auch jetzt, wo sie mehr echtes Point-Guard-Play haben, würde ich schon schätzen, dass er auch weiterhin viel am Ball machen darf und viel auch kreieren darf. Und ich traue dem absolut zu, dass da halt so ein Ding damit Assists und Blocks zustande kommt, vielleicht auch mehrfach. Wemby Quadruple-Double. Was meinst du? Ist das überhaupt ein Hot-Take? Oder?
Ja, er ist, sagen wir mal so, er ist insofern hot, als dass man vielleicht jetzt nicht zwingend drüber nachdenkt. Aber wenn ich drüber nachdenke, kann ich es mir auch gut vorstellen. Also ich war jetzt tatsächlich so ein bisschen so bei Assists, aber ich meine, er ist ein guter Passer, also es kann schon funktionieren. Und alles andere, ja, würde ich definitiv nicht ausschließen. Also da,
jetzt habe ich natürlich zu zwecks krasser Research, aber sein Career-High in Assists sind schon 10. Also er hat letzte Saison das jetzt zumindest schon mal geschafft. Hatte auch ein paar Spiele mit 9 und 8 und 7. Also insgesamt 9-mal hat er über 7 geschafft. Von daher, ich traue es ihm zu.
Ja, ich auch. Jetzt bin ich gespannt, was du meinem Kollegen zutraust, weil ich meine, im Endeffekt sowohl du als auch, ich glaube, alle anderen warten auf die Chicago Bulls und ich meine, gotta give the people what they want, right?
In dem Fall kann man darüber streiten, aber ja, hau raus.
Also grundsätzlich schon. Ja, klar. Der Rookie of the Year heißt Mattias Buzelis, Achtung, Extension, der Franz Wagner der Chicago Bulls.
Okay. Siehst du, ich habe jetzt von Awards komplett abgesehen, weil wir ja noch eine Award-Picks-Folge machen. Ja,
stimmt. Aber
deswegen ist das dein echter Pick oder ist das einfach, du wolltest einfach was zu den Bulls sagen und deswegen?
Ich wollte was zu den Bulls sagen. Wenn ich drüber nachdenke, finde ich es jetzt auch nicht ganz, ganz unrealistisch, weil Buzelis ist schon, also erstens mal, also es ist mal eine Grundvoraussetzung. Billy Donovan, der ja Rookies gerne auch mal 2 Jahre warten lässt, bis sie regelmäßig Spielzeit bekommen, hat schon gesagt, dass er auf jeden Fall spielen wird. Keine Frage. Also er wird Teil der Rotation sein. Und er hat halt so dieses High-Energy-Play, diese Energie, die er bringt, die Art, wie er spielt, dass er halt viele, und da sind wir dann eben auch bei diesem Franz-Wagner-Vergleich, den ich muss gestehen, ich habe ihn von Donnell Mabry, dem Bulls-Speedwriter von The Athletic, so ein bisschen geklaut, aber ich fand ihn sehr gut. Feel for the game, also er hat ein sehr gutes Gefühl fürs Spiel, er hat ein Ballhandling, er sieht den Court, er ist selbstlos, er geht zum Ring, er kann für sich kreieren, er kann für andere kreieren. Klar, er ist noch sehr, sehr jung, also das ist jetzt alles noch nicht, das steht alles auf, in seinem Fall auch sprichwörtlich, dünnen Beinen. Aber er ist extrem athletisch, also einige sagen ja schon, er ist der größte Athlet oder der beste Athlet der Bulls. Und da rennt immerhin noch Zach LaVine rum, der zwar oft verletzt war, aber ja durchaus auch 2, 3 Sachen über Athletik gehört hat so in den letzten Jahren. Und so die Art und Weise, wie er Basketball spielt, die Art und Weise, wie er auch, also ich glaube, er ist auch, er kann halt auch so ein High-Profile-Rookie werden, weil er sehr, sehr laut unterwegs ist, weil er so ein bisschen angstfrei unterwegs ist. Also er hat auch gesagt, so, vor dem Spiel gegen Milwaukee, so Giannis ist nur ein Spieler für ihn, weil, also, ne, wenn es nur ein anderer Spieler, wenn es losgeht, steht es 0-0. Also dann steht es natürlich relativ schnell in dem Duell, glaube ich, Vorteil Milwaukee. Aber grundsätzlich so, er hat halt so dieses, er hat keine Angst, er geht seine Aufgaben mit sehr, sehr viel Energie an, er arbeitet sehr, sehr hart und ich könnte mir vorstellen, dass er halt so ein bisschen so ein Darling wird für die Liga, auch für die Bulls und deshalb relativ weit oben steht. Natürlich sind, keine Ahnung, also am Ende muss man gucken, weil der Wurf ist halt wirklich nicht so richtig da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Und ja, deshalb, ne, Rookie of the Year und dann auf Sicht Cornerstone wie Franz Wagner und dann in ein paar Jahren den großen Vertrag.
Okay, aber meinst du denn, dass er starten wird?
Ich glaube, er wird erstmal nicht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube erstmal nicht, dass er starten wird. Also
ich überlege gerade, wie die Rotation aussieht, ne? Weil du hast ja wahrscheinlich Kobe, wäre komisch, wenn der nicht startet.
Ja.
Du hast Giddy, du hast LaVine.
Genau.
Und dann hast du ja noch Paddy Dubs und ein Center.
Genau.
Der wahrscheinlich Vooch heißt. Das wird ja, also das sind ja auch alles Leute, die wahrscheinlich nicht wenig Minuten spielen. Deswegen frage ich mir nur, kann der genug Spielzeit sehen, um Rookie of the Year werden zu können überhaupt?
Daran wird viel hängen. Ich glaube aber schon, dass er sich reinspielen kann. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Rotation so mit Paddy Dubs, wie sich das geben wird. Ich meine, die Frage ist auch grundsätzlich, ich meine, LaVine gibt es natürlich auch noch einen Take später. Wie lang ist Levine noch da? Wie intensiv, du musst ihn ja spielen lassen, du willst ihn ja sicherlich auch spielen lassen, aber du musst ja einerseits, damit er nicht komplett unzufrieden ist, andererseits auch, dass sein Trade-Wert nicht noch weiter sinkt. Es gab schon auch so Experimente, dass sie halt mit sehr, sehr kleinen Lineups gespielt haben in der Preseason, dass dann auch mal Paddy Dubs auf der 5 war, Buzelis, glaube ich, teilweise auch mal ein bisschen, aber dass es sehr, sehr klein wurde. Dazu kommt natürlich noch Julian Phillips, der eine sehr gute Preseason gespielt hat, also sie müssen schon Minuten für die Jungen bekommen. Dalen Terry hast du ja auch noch. Aber weil sie halt so diese Vielseitigkeit gerne haben, glaube ich schon, dass es Lineups geben wird, in denen Buzelis seinen Platz findet. Und dann könnte es schon sein, dass es Leute gibt, die mehr spielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass seine Spielzeit übers Jahr steigt. Und okay. Muss auch mal gucken, wie es halt dann wie es mit Paddy Dubs aussieht. Ich bin auch gespannt, wie es halt ist. Sollten sie Levine traden, ob dann halt dieser Platz frei wird, ob dann vielleicht Buzelis schon reinrutscht oder so. Aber
also genau. Das ist jetzt natürlich nicht verbrieft oder so, was ich mir nur halt irgendwie vorstellen kann. Es wird einerseits, glaube ich, ein paar Rookies geben, die halt ganz viel Spielanteile sehen bei Kack-Teams. Also wo sie halt so ein bisschen carte blanche haben, um deinen guten Freund Kalle zu zitieren. Und es wird halt auch Leute geben, die bei potenziell richtig guten Teams eine große Rolle spielen können. Da käme beispielsweise Zach Edey ins Spiel, da käme vielleicht auch Rob Dillingham bei den Timberwolves ins Spiel oder so. Und ich hätte so ein bisschen die Sorge, dass Buzelis so ein bisschen dazwischen ist. Also, dass er halt irgendwie für ein nicht gutes Team spielt, aber zu viele Leute vor sich hat, um am Ende wirklich genug zu spielen und genug Spielanteile zu haben, um die Statistiken zu haben, mit denen man Rookie of the Year werden kann. Weil man halt normalerweise entweder halt einen wichtigen Beitrag zu einem guten Team leisten soll oder, was noch wichtiger ist, halt einfach ziemlich laute Zahlen auflegen soll. Und ich glaube, da haben andere wahrscheinlich bessere Karten, was das angeht.
Um Karl-Heinz Rummenigge nochmal zu bemühen, also er muss schon ein bisschen einen gordischen Knoten durchschlagen.
Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, aber das macht nichts.
Ja, es wird nicht einfach für ihn, aber ich habe vollstes Vertrauen in Matas Buzelis. Und es muss ein bisschen heiß, muss es ja sein. Er ist nicht der erste Kandidat, er ist nicht der offensichtlichste Kandidat, aber ich glaube, hinten raus redet die ganze Liga nur noch über Matas Buzelis.
Okay, ja, warum nicht?
Ja.
Bin gespannt. Aber dann, du hast ja schon angeteased, dass es auch noch was zu Zacharias gibt, also hau einfach raus, bring es hinter uns.
Zach Levine beendet die Saison bei den Denver Nuggets.
Bei den Denver, okay, das ist, warte mal, und die Bulls zahlen 4 Draftpicks dafür?
So ungefähr. Es wird ein Mehr-Team-Trade, weil es natürlich auch gehaltstechnisch nicht so einfach ist. Deswegen, es gibt auch keine Details, wie der Trade jetzt aussieht.
Ach komm, also wirklich gar nichts, oder was?
Es wird wahrscheinlich, es wird ein, je nachdem, der im Laufe der Saison schwächste der drei Jungen der Nuggets, also Brown wahrscheinlich nicht, aber Watson und Strother, weil ich glaube, Strother ist auch sehr, vielleicht Watson, keine Ahnung, je nachdem, wie viel Lust Mike Malone noch auf Peyton Watson dann am Ende hat, wie gut er ihn spielen lassen kann. Ich glaube, einer von denen ist involviert und dann müssen noch andere Teams dazukommen. Es wird eine komplizierte Geschichte, aber die Denver Nuggets sagen einfach, okay, Freunde, wir brauchen hier jemanden, der uns noch ein bisschen Scoring liefert. Ich weiß, Defense ist nicht richtig geil, es muss aber auch ein bisschen heiß sein, ne? Sonst wird es ja langweilig. Ich habe ein bisschen geguckt, wo könnte Zach Levine landen und wo ist es jetzt. Und er hast dann jemanden, der das Feld breit machen kann, der aber auch mal Richtung Zone gehen kann, und es muss gar nicht so darum gehen, er muss jetzt 1:1 in die Starting Five rutschen, sondern es ist eher schon so ein bisschen ein Swing for the Fences dann für Denver, zu sagen, okay, denn Zach Levine, sein Ansehen ist sehr, 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 sehr gesunken über die letzten Jahre. In dem Spieler steckt aber noch was uns gut tun kann. Wir haben Nikola Jokic, der ja grundsätzlich alle besser macht, der Zach Levine finden kann. Er macht unsere Offense noch ein bisschen variabler. Wie gesagt, defensiv ist eine Sache. Ein Problem ist natürlich auch, dass Denver natürlich grundsätzlich, ich weiß schon, es ist jetzt nichts Offensichtliches, sonst wäre es ja auch nicht heiß. Also Denver, ne, die wollen ja nicht unbedingt wahnsinnig viel zahlen. Zach Levine müssen sie viel zahlen. Jamal Murrays Gesundheit ist ein Fragezeichen. Hast du schon einen damit? Zach Levines Gesundheit ist auch ein Fragezeichen. Es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Trotzdem, ich glaube, am Ende sagt Denver, okay, nee, hey, wir versuchen es einfach mal. Und dann, ne, Zach, Joker und mein guter Freund Jamal Murray und natürlich Michael Porter Jr. und Aaron Gordon. Und dann wird alles gut.
Also, Marbeiter, es gibt heiße Takes Und in dem Fall ist, glaube ich, Ikarus ein bisschen zu nah an der Sonne geflogen.
Meinst du? War es ab?
Der ist schon richtig wild. Also wenn man bedenkt, dass sie überhaupt keine Lust haben, irgendjemanden zu bezahlen und dann sich noch einen fünften Großverdiener reinholen, der ja auch noch, also wirklich ein sehr großer Verdiener ist. Das ist mir zu heiß.
Ein bisschen Spaß muss ja auch dabei sein, Freaks. Wir können ja jetzt nicht nur sagen, ja, es ist jetzt nicht ganz realistisch, aber eigentlich schon. Weißt du, wir müssen so ein bisschen.
Weißt du, was mir dieser Take sagt? Du hast die Hoffnung aufgegeben, dass es einen realistischen Trade gibt für
Zacharias. Ich sehe momentan tatsächlich keinen.
Ich tue mir auch verdammt schwer damit. Also ich habe auch jetzt immer mal wieder überlegt. Ich dachte auch, vielleicht mache ich dir mal eine Freude und überlege mir einen, was ich mir wirklich vorstellen kann. Aber gerade ist irgendwie, also außer jetzt bei einem Team wie den Lakers oder so, läuft die Saison so kacke, dass die denken, Lakers irgendwas war auch, müssen wir jetzt nochmal machen. Aber auch da sehe ich es im Moment nicht. Also sie haben ja jetzt auch über die letzten ein, zwei Jahre nicht immer die erstbeste, schlechteste Gelegenheit ergriffen, um Hauptsache noch irgendwen da reinzutun. Ich weiß nicht, ob sie das dann jetzt brechen würden, selbst wenn es nicht so gut läuft. Aber das war noch das Team, wo ich es am ehesten dachte.
Ja, aber siehst du, genau, ich auch.
Aber vielleicht hat er jetzt ja richtig geil zum Saisonstart.
Das kann nämlich auch sein. Ich hatte auch die Lakers erst da stehen und habe mir gedacht, ja, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen wie, weiß nicht, Ceviche als Hauptgang. Ne? Hast du irgendwie.
Das ist geil.
Ja, aber es ist halt, wenn du eine warme Suppe brauchst und Ceviche hast, hast du auch nicht gewonnen.
Du weißt schon, dass Leute auch Sushi als Hauptgericht teilweise zu sich nehmen. Das
ist auch kalt. Aber wenn mir nach was Warmem ist, dann bestelle ich mir ja weder Sushi noch Ceviche. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, dem kann ich folgen.
Siehst du, und deshalb war Lakers einfach. Ne? Nee. War mir zu naheliegend. Deswegen habe ich mal die Nuggets versucht. Ich sehe schon, nee.
Ich meine, Zach LaVine würde auch bei den Phoenix Suns noch super ins Team passen eigentlich.
Ja gut, ja natürlich.
Schon dabei ist.
Für Bradley Beal?
Nee, weil die Suns, glaube ich, immer denken, mehr ist besser als weniger.
Ja gut, stimmt.
Und dann einfach sagen würden, oder mehr ist besser als gleich viel. Genau.
Und dann
Nurkic raus, KD auf die 5 und einfach nur Wings.
Ja.
Und Tyus Jones.
Und Tyus Jones, genau. Damit du ein bisschen länger hast im Backcourt.
Ganz genau.
Ja.
Okay.
Ja, dann machst du mal weiter.
Willst du dem Bulls-Block noch irgendwas hinzufügen? Oder?
So, ich hätte noch was zu Josh Giddey, zu Patrick Williams, Kobe White, Ayodosumo. Nein, Quatsch, ich hab nichts mehr zu den Bulls tatsächlich.
Wirklich?
Nee, ich hab wirklich nichts mehr. Hättest du wieder mit. Ich wollte jetzt sagen, Josh Giddey, ich habe übrigens Josh Giddey All-Star oder so. Hm. Oder Kobe White All-Star oder weiß ich nicht, oder Josh Giddey, wie gesagt, Most Improved ist ja auch kein Hot-Take.
So, weißt nee, du? da können wir bei den Awards dann drüber reden, warum man es
nicht wird. Genau, eben, das kommt ja noch dazu. Also deshalb, es gab jetzt nichts, ich hätte noch gesagt, Julian Phillips wird der Breakout-Spieler der Bulls, aber ist jetzt auch nicht.
Außerdem kann man ja auch nicht bei allen gleichzeitig auf den Durchbruch,
Durchbruch spekulieren. Wenn dann alle gleich, dann kannst du dann schon wieder drüber reden, ob die Chicago Bulls am Ende vielleicht doch Heimvorteil haben in den Playoffs. Aber
okay, na? Gut, dann beenden wir das mit den Bulls. Das ist für mich vollkommen okay.
Du hast gefragt. Ja, nee, dann mach du mal weiter. Mal gucken, was bei dir jetzt so kommt.
Okay, also ich habe so ein, zwei Trade-spezifische Sachen, da würde ich jetzt mal mit anfangen. Houston tradet für einen All-Star während der Saison. Mhm. Hab ich, das wäre einfach, also ich meine, so richtig heiß ist der wahrscheinlich auch gar nicht.
Also ein bisschen Gazpacho jetzt, ne?
das ist besser als die Tortilla-Suppe, die J.R. Smith damals nach seinem Assistant Coach geschmissen hat.
Ja, stimmt, ja.
Da wahrscheinlich lieber Gazpacho, auch wenn das die Klamotten versaut. Nee, also ich meine, sie haben es ja schon ein, zwei Mal jetzt versucht oder beziehungsweise waren in der Verlosung bei Mikal Bridges. Ich weiß, der ist kein All-Star, aber halt schon ein guter Veteran. Dann gab es ja irgendwie Gerüchte um Kevin Durant. Sie haben jetzt alle zukünftigen Picks der Suns. Deswegen, wer weiß, wenn es bei den Suns fürchterlich läuft, dann melden sie sich vielleicht auch nochmal wegen KD oder sogar direkt wegen Devin Booker, weil warum nicht? Aber also da würde ich jetzt mal nicht während dieser Saison mitrechnen. Nur es wird ja so oder so halt auch noch ein, zwei andere Kaliber geben, die wahrscheinlich während der Saison irgendwie mal verfügbar werden. Und Houston hat halt einfach eigentlich zu viele junge Spieler, die Minuten brauchen und die eigentlich auch eigentlich auch, glaube ich, nach wie vor einen gewissen Trade-Wert haben und die aber in diesem Kader eigentlich nicht die Chance bekommen werden, genug zu spielen. Also weil es einfach de facto zu viele Leute gibt. Also wenn man sich allein den Backcourt anguckt, wo sie jetzt Reed Shepard gedraftet haben, wo sie Jalen Green haben, wo sie Amen Thompson haben. Ich meine, klar, der kann auch auf der 4 oder 5 quasi spielen, aber eigentlich ist offensiv seine beste Fähigkeit das Playmaking. Und das nutzt du halt nicht, wenn du den irgendwie im Dunker-Spot positionierst. Und dann hast du auch noch Fred VanVleet, der so letzte Saison die meisten Minuten für Houston gespielt hat, weil das der Typ Veteran ist, den Ime Udoka haben will. Und also Udoka hat jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass der eigentlich keinen Bock hat, hier irgendwie zu warten, sondern dass der in die Playoffs will. Ich glaube, das wird nix, wenn man einfach sagt, so wir setzen auf junge Spieler und haben irgendwie dazu dann noch Dylan Brooks und Fred VanVleet und gucken mal, was passiert. Sondern deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass die eigentlich eher sagen, wir sind jetzt schon bereit für den nächsten Schritt, lass uns einen Konsolidierungstrade machen, zumal sie ja jetzt auch einfach schon die ersten jungen Spieler haben, bei denen die nächste Entscheidung ansteht. Also mit Şengün und Jalen Green, die jetzt in dieser Offseason beide keine vorzeitigen Vertragsverlängerungen bekommen haben, die dann, wenn das so weitergeht, nächste Saison Restricted Free Agent werden. Da, also wenn man sich nicht sicher ist, ob man mit einem von denen oder mit beiden weitermachen will, dann kann man da natürlich auch überlegen, gibt man die vorher ab und versucht stattdessen irgendwie einen etablierten Star reinzuholen. Also ich glaube einfach, bei den Rockets wird irgendwas passieren, weil der Kader eigentlich zu voll ist.
Und du meinst ja, der All-Star ist dann Nikola Vucevic für Jalen Green oder was?
Das glaube ich eher nicht.
Okay. Wollte nur sicher gehen. Aber wen könntest du jetzt halb, nee, sagen wir nicht realistisch, wer wäre dein Favorit für dieses Szenario der Rockets? Also sie geben ab, also wen geben sie ab für dich und wen holen sie sich rein, so mit Blick auf die Spieler? Ich meine, du bist ja durchaus angetan von Thompson, von Şengün. Wen holen sie da rein und wer geht?
Also so unspezifisch, wie du gerade warst, brauchst du jetzt von mir nicht bis ins kleinste Detail irgendwas fordern.
Ich frage ja nur.
Aber ich kann mir beides vorstellen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie, wenn sie eher sagen, so die Liga entwickelt sich mehr zu perimeter-orientiertem Spiel, dass sie halt sagen, Şengün tauschen wir vielleicht lieber ein gegen jemanden, der so ein bisschen klassischeres Rollenprofil erfüllt. Dass man in die Richtung geht. Gleichzeitig bin ich der Meinung, Şengün ist momentan ihr bester Spieler. Deswegen würde ich es wahrscheinlich nicht machen, sondern würde halt eher gucken. Jalen Green hatte in seiner Karriere bisher einen richtig guten Monat. Der Monat ist aber nicht lange her. Vielleicht denken Leute, der ist jetzt immer so. Vielleicht versuchen wir, den abzugeben. Solange also vielleicht müssen wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und dann guckt man irgendwie, ob man vielleicht eher einen großen Forward da reinbekommt oder so. Also die Möglichkeiten sind da ja schon relativ mannigfaltig. Deswegen würde ich da jetzt auch nichts per se ausschließen. Ich glaube, es gibt nicht wirklich Untouchables in dem Kader, aber ganz viele Leute, mit denen man sich vorstellen könnte, dass sie die Zukunft dort prägen, was es irgendwie kompliziert macht, aber auch, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten bereitet.
Ja, absolut. Du hast gesagt, du hast mehrere Trades.
Ja.
Dann schieß mal nach.
Cleveland gibt einen aus der Big Four ab während der Saison. Also es sind jetzt alle langfristig unter Vertrag, aber eigentlich kann man das vielleicht auch ein bisschen unter Asset Management verbuchen. Also jetzt nicht unbedingt, dass das heißt, dass Mobley, Mitchell, Allen und Garland alle mindestens, glaube ich, noch für 4 Jahre oder mindestens 3 bis zu 5 Jahren unter Vertrag dort stehen, dass das nicht unbedingt heißt, dass die alle diese komplette Zeit dort verbringen müssen, sondern dass man sich halt erstmal so ein bisschen die Optionen offen hält. Und das macht ja auch Sinn, weil das alles gute Spieler sind an und für sich. Also jeder einzelne von den 4 und man ja auch letzte Saison von den Zweierpärchen und auch in der Saison davor von den Zweierpärchen halt schon echt dominante Minuten gesehen hat, aber nicht unbedingt von allen 4 gemeinsam. Und ich glaube einfach, dass selbst wenn Kenny Atkinson da etwas verbessert am Fit, dass es trotzdem nicht unbedingt dazu führen wird, dass das dann ein guter Fit direkt ist. Weil, also man hört immer so, ja, wenn Mobley jetzt Dreier schießt, so, aber also was ist denn da realistisch? Der hat bisher einen Dreier pro Spiel genommen oder so. Der wird ja jetzt nicht von heute auf morgen dann jemand sein, der irgendwie 9 Dreier fliegen lässt. Und das wäre aber ja fast schon nötig, damit diese Kombination, also allein mit ihm und Allen, damit das offensiv Sinn macht, sein Profil müsste sich ja komplett verändern. Und gleichzeitig, was jetzt auch Atkinson öfter mal gesagt hat und was auch Mitchell, glaube ich, schon betont hat zu Mobleys Rolle, dass sie mehr die Offense auch über ihn aufziehen wollen. Und dass sie ihm mehr so Creation, Playmaking-Pflichten übertragen wollen. Das finde ich an und für sich nicht schlecht. Ich glaube auch, dass das den Fit zwischen ihm und Allen verbessern kann. Nur den Fit zwischen ihm und Mitchell und Garland glaube ich nicht, weil die wollen ja auch den Ball haben. Das, also eigentlich habe ich das Gefühl, es ist möglich, dass das Problem, was sie allgemein haben, eigentlich nur verlagert und nicht wirklich löst. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man jetzt erstmal so in die Saison geht und sich das angucken wird und dann irgendwann aber doch zu dem Schluss kommt, so, es könnte besser sein. Also wir sind gut, das sind sie ja. Ich meine, die Cavs, ich habe es ja eben auch schon gesagt, es kann absolut sein, dass die auch Heimvorteil in der ersten Runde wieder schaffen. Haben sie über die letzten beiden Jahre ja auch jeweils. Und also das ist eine total talentierte Truppe und das sind 4 total talentierte Einzelspieler. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man halt irgendwann zu dem Schluss kommt und sagt, es wäre aber vielleicht sinnvoller für unsere Teamdynamik, wenn wir einen aus diesem Quartett vielleicht abgeben. Und ich glaube nicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Mitchell sein wird. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht Mobley sein wird. Aber bei den anderen beiden kann ich es mir schon vorstellen. Zumal ja der Vertrag von Jared Allen auch zu einem Zeitpunkt verlängert wurde, dass er halt während der Saison ab dem 31. Januar wieder getradet werden könnte.
Ich meine, also klar, es kann natürlich durchaus Sinn ergeben, zu sagen, okay, wie du sagst, wir haben extrem viel Talent. Das passt jetzt vielleicht nicht perfekt zusammen, aber hinten raus sagen wir dann so, okay, wer das Talent, also Allen hast du ja schon angesprochen oder Garland, sind für andere Teams vielleicht interessant, die wiederum Spieler haben, die unser Team rund um Mitchell und Mobley besser ausbauen lassen oder so. Ich meine, du kannst ja definitiv aufziehen und wenn es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so, also klar, wenn jetzt Mobley 9, also es wäre natürlich ein Optimalfall, wenn du jemanden hast, der 9 Dreier schießt pro Spiel und hochprozentig trifft. Es ist halt vielleicht, für mich ist es dann eher schon so eine, an dieses Optimum, also ist diesen optimalen Fit wirst du wahrscheinlich nicht bekommen. Die Frage ist, wie viele Teams haben wirklich einen optimalen Fit überall, wenn du sagst, okay, wir können diesen Fit, den wir haben vielleicht, also was das reine Talent angeht, unserer Top 4 sind wir schon relativ weit vorne. Es maximiert sich noch nicht, aber wie können wir es verbessern? Wie können wir den Fit so verbessern, dass das Talent noch stärker zum Tragen kommt? Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Mischung aus mehr Dreiern für Mobley und halt auch natürlich einer besseren Quote, dann keine Ahnung, lass es 4-5 sein, plus dann die Offense läuft teilweise mehr über ihn, es gibt etwas mehr Bewegung in der Offense auch für ihn, für Allen dann, und klar kannst du Garland und Mitchell nicht permanent den Ball aus der Hand geben, aber dass es zumindest dann sich so verbessert, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon auf einem guten Niveau, was dann natürlich nicht heißt, dass wenn jetzt irgendjemand ankommt und sagt, also wenn jetzt zum Beispiel New Orleans ankommt und sagt, ihr bekommt den Mann, den wir hier im Podcast nicht mehr aussprechen, um ihn nicht zu jinxen, und wir wollen Jared Allen dafür. Das
müssen dann sie machen.
Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pelicans das machen, aber sowas kann natürlich immer passieren. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, okay, also ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall, so dass es, also was du meinst, dass es halt irgendwie immer, also dass es gut sein kann, dass es immer so ein leichter awkward Fit ist irgendwie. Ich bin gleichzeitig aber gespannt zu sehen, wenn es diese Tweaks gibt, inwieweit man halt diesen Talentvorteil, den man in der Theorie hat, den noch so ein bisschen noch weiter rauskitzeln kann. Dass es halt einfach ein bisschen besser zusammenpasst, nicht optimal zusammenpasst, aber was dann, wie sehr sich das Ceiling des Teams dann verschiebt. Und dann aber ein Trade kann, also würde ich definitiv auch nicht ausschließen. Dadurch, dass halt auch alle Spieler sehr interessant sind für andere Teams.
Ja, vielleicht ist, also ich kann mir sogar vorstellen, dass Garland am Ende der realistischste Kandidat ist. Aber also da es halt auch einfach ein paar gute Teams gibt, die ein Center brauchen können, würde ich es auch bei Allen absolut nicht ausschließen. Was mich irgendwie so, und also ich meine, ich kann mir unterschiedliche Szenarien vorstellen. Ne? Vielleicht funktioniert es auch gut oder sie sagen, wir behalten sie mindestens dieses Jahr noch zusammen und gucken dann nochmal oder so. Das kann auch alles passieren. Nur, was mich irgendwie so in der Diskussion über die Cavs teilweise so ein bisschen stört jetzt im Moment. Irgendwie hört sich das immer so an, als käme es nur darauf an, dass Mobley jetzt anfängt, Dreier zu treffen und dann passt das schon alles. Und also ein bisschen also kurz A, ist das ein relativ großer Schritt, dass ein Spieler, der bisher zu den schlechteren Jumpshootern irgendwie der Liga gehörte und auch jemand, der jetzt nicht wahnsinnig viel geworfen hat, darin auf einmal dann gut wird. Mhm. Und andererseits nimmt es auch so ein bisschen die Verantwortung von den anderen. Also gerade Garland ist ja auch noch jung, der kann sich ja auch noch weiterentwickeln. Und also auch, ich meine, Mitchell ist in seiner Prime und Mitchell ist verdammt gut, aber auch, da, also die können ja eigentlich alle durchaus was dafür tun. Und so irgendwie Mobley, es ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, als einfach nur zu sagen, ja, Mobley trifft Dreier und dann ist es alles, dann wird es schon passen. Irgendwie ist es, ja,
nicht weit genug. Definitiv. Ich weiß nicht, ob es, ich meine, wir reden ja schon seit Jahren drüber, dass da irgendwie so ein, dass der Wurf nicht optimal ist, aber dass da irgendwie schon Potenzial da sein sollte, dass irgendwann ein Dreier fällt. Und wie gesagt, nicht kein Sniper, sondern halt einer, sondern halt ein Big, der immer mal wieder rausgeht und mit Selbstvertrauen abdrückt und dann so in den mittleren bis hohen 30ern trifft. Aber wie, ja klar, dass du die Verantwortung, also es greift natürlich zu kurz, ist alles auf einen zu konzentrieren. Also man konzentriert sich gerne auf einen und sagt, okay, da, wenn das passiert, was ich jetzt nicht für unrealistisch halte, dann hebt es das grundsätzlich, dann öffnet es das Spiel so ein bisschen. Und Garland, ich glaube, bei Garland ist halt auch so das Ding, es war letztes Jahr, war halt einfach ein klassisch, also war halt ein echten Down-Year für ihn, haben wir auch schon öfter mal besprochen, die Verletzungen, er hat irgendwie dieser Rhythmus kam, dieses Selbstvertrauen, auch was den Abschluss so am Ring angeht und oder in der Zone anging, war jetzt irgendwie nicht so da. Und da ist natürlich wieder Verbesserungspotenzial. Wenn er jetzt, wir, als Mitchell kam, haben alle gesagt, ja, Garland könnte eigentlich ganz gut funktionieren, weil Garland auch Offball sehr, sehr wertvoll sein kann. Da bin ich bei dir. Also da ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding, okay, wenn da nochmal eine Steigerung, beziehungsweise auch so ein bisschen so eine Rückkehr zu dem, was er die beiden Jahre vorher gespielt hat, mehr oder weniger. Also gerade auch was den Wurf angeht, der ist ja letztes auch von draußen, ist ja letztes Jahr nicht so gut gefallen. Und alles, dass sich alles so ein bisschen, dass alles wieder ein bisschen runterläuft. Und da glaube ich, wenn mein neuer Coach mit Kenny Atkinson ist, da vielleicht auch nicht der schlechteste. Klar setzt er irgendwo, klar schaut man auf Mobley, weil der halt die höchste Upside hat. Wahrscheinlich. Vielleicht, aber Garland, das heißt ja nicht, dass Atkinson nicht guckt, was Garland machen kann. Oder wie er Garland noch besser in Szene setzen kann, wie er ihn noch besser zu seinen Spots bringen kann, in bessere Positionen bringen kann. Deshalb, ja, also es hängt definitiv nicht nur an Mobley, sondern es ist halt wahrscheinlich so, dass immer das plakativste Beispiel, das man so wählen kann.
Ja, ja, es ist das Einfachste. Ja. Bin mal gespannt, ob Atkinson auch sein Messer wieder gereinigt hat, nachdem er es während Olympia als Assistant Coach der Franzosen Rudy Gobert in den Messer gerammt hat, ob es danach. Aber der wird natürlich auch gesehen haben, so, hey, vielleicht ist so ein Big, vielleicht ist das geiler als zwei.
Ja, ja, ein vielseitiger.
Andererseits liebt er Jared Allen, deswegen. Es kann in ganz viele Richtungen gehen bei den Kavalieren.
Ja, das ist korrekt. Und man muss auch Jared Allen, muss man auch einfach lieben.
Ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Ja,
deshalb vollstes Verständnis für Kenny Atkinson. Ich war noch ein bisschen wilden Trade, Ole Freaks.
Okay.
Weil wir haben noch nicht genug wilde Trades. Trae Young beendet die Saison in Orlando.
Orlando?
Mhm. Okay. Ja, in Orlando landet der Gute. Auch das ist so ein bisschen wie bei Zach LaVine, Swing for the Fences, weißt du? Aber ich glaube, es besteht auch eine gewisse Gefahr natürlich, weil, wie wir alle mitkriegen, die Magic verstehen sich extrem gut. Die Magic, es kommt sehr, sehr viel übers Kollektiv und Trae Young eilt jetzt der Ruf voraus. Sehr, auch wenn er den Ball durchaus zu passen weiß, aber eher individuell unterwegs zu sein. Es ist aber halt irgendwie so ein Szenario, vielleicht, es ist vielleicht die Chance für Orlando, halt ein absolutes Top-Talent zu bekommen. Also nicht, dass Trae Young noch ein Talent ist, aber halt na, das Talent an sich, das Trae Young mitbringt, zu bekommen, dass eine Schwachstelle des Teams so ein bisschen ausmerzen könnte. Es bestehen auch Gefahren natürlich. Also wie gesagt, Trae hat den Ball sehr viel. Du möchtest auch Franz Wagner den Ball geben. Franz ist sehr, sehr wertvoll, wenn er selber kreieren kann, wenn er in die Zone kommen kann. Man müsste dann schon gucken, dass es da Synergien gibt. Paolo Banchero hast du natürlich auch noch. Aber du hast gleichzeitig, hättest du die Möglichkeit, Trays große Schwäche in dieser kollektiven Defense, die Orlando hat, deutlich kleiner werden zu lassen. Und dann vielleicht, und das wäre so die Möglichkeit zu sagen, okay, wir versuchen, Trae Youngs Ruf hat ja scheinbar etwas gelitten, was man so über den Sommer gehört hat. Das hieß ja auch, die Hawks hätten ihn eventuell abgegeben. Es war irgendwie kein Markt da. Spricht natürlich auch sehr für Orlandos Interesse. Aber Aber es wäre so ein Ding, okay, da wir bekämen dann wirklich viel Creation aus dem Backcourt, wir bekämen Shooting, vielleicht wäre es so für beide Seiten so ein bisschen Win-Win, weil es beide Seiten so ein bisschen mehr ausbalanciert. Und wie gesagt, nicht wahnsinnig realistisch, aber wir stehen ja quasi mit der Nase über der Glut, deswegen.
Ja, ich würde diese Suppe auf jeden Fall bezeichnen, und der man sich den Mund verbrennen kann, aber
man muss erstmal pusten.
Ja, man muss erstmal pusten. Aber ich finde es irgendwie nicht verkehrt. Ich glaube zwar auch nicht unbedingt, dass es passiert, aber also so eine Welt, in der Trae Young da reinkäme und sagen würde so, irgendwie lag es vielleicht doch auch ein bisschen an mir, dass es in Atlanta nie so ganz funktioniert hat. Vielleicht habe ich doch dann einen gewissen Anreiz, vielleicht profitiere ich sogar davon, wenn ich auch mal mich bewege, wenn ich den Ball nicht in der Hand halte. Vielleicht kann ich auch mal versuchen, irgendwie so ein bisschen einfach ein Off-Ball-Spiel zu entwickeln, was nicht irgendwie mal für eine Woche da ist und dann habe ich wieder keine Lust drauf, sondern eher mal für eine ganze Saison. Dann könnte das ja irgendwie schon funktionieren. Also klar, die defensive Identität, dieses fünf Leute gehen euch komplett auf die Eier, so als gegnerisches Team. Das würdest du natürlich ein bisschen opfern, aber du hättest offensiv schon einen massiven Dazugewinn, wenn man halt so die Stärken von Trae Young ohne die eher nervigen Tendenzen bekäme.
Genau.
Nur die Gefahr, dass du die nervigen Tendenzen mitbekommst, ist halt einfach ziemlich groß. Also so im Sinne von, da kommt er rein in ein Team, was keine etablierten Superstars hat, was natürlich also schon sehr gute Spieler hat, die da irgendwie so den Status haben, potenzielle Franchise-Player, das schon. Aber wenn Trae Young da reinkäme, würde er ja immer noch sagen, ja, aber ich bin der mehrfache All-Star. Ich bin hier jetzt der Beste.
Aber wobei,
gib mir mal den Ball. Eure Offense ist ja scheiße. Ich habe alleine schon Top-5-Offenses gehabt. Ihr nicht.
Aber er käme aber in ein funktionierendes Gesamtkonstrukt rein, in dem schon, also das schon eine Hierarchie hat, das schon zusammengewachsen ist. Das heißt,
aber das eine miese Offense hat.
Dass eine miese Offense hat, also klar kann sein, er sagt so, ja, hier, Freunde, gib mir den Ball, aber dann hat er halt 10 Leute, die ihn erstmal einordnen und sagen, pass mal auf, so funktioniert das hier nicht. Das kann natürlich dann komplett schief gehen, aber wenn jemand, also ich könnte mir schon, also klar ist ja immer so das Ding, du spielst jemand, der sich selber etwas, der mit viel Selbstvertrauen ausgestattet ist, der vielleicht auch ein bisschen, dessen Spiel man sehr, sehr einseitig, oder was heißt einseitig beurteilt, aber dessen Spiel so ein bisschen an seine Grenzen gestoßen ist, als Einzelner, kommt dann irgendwo hin, wo halt schon mal ein Star da ist, der ganz klar sagen kann, okay, du ordnest dich mir jetzt unter, weil ich bin Kevin Durant, LeBron James, Anthony Edwards, wer auch immer. Geile Zusammensetzung auch der drei übrigens, Namenzusammensetzung.
Ja, die drei Weisen, ne?
Ja, die drei Weisen, genau. Ja, also es ist natürlich das eine. Ich glaube aber schon, dass wenn ein Spieler wenn quasi zwar tendenziell der vielleicht der zumindest talentierteste Offensivspieler, aber irgendwo reinkommt in ein Team, das schon so zusammengewachsen ist wie die Magic, dass das auch so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, heilende Wirkung haben kann. Weil er da dann halt, weil er sieht, okay, das ist eine Gemeinschaft und wenn ich hier reinkommen will, dann muss ich mich integrieren. Und die machen es mir auch einfach, mich zu integrieren. Das ist ja das Nächste. Wenn sie sagen, hey, komm, wir sehen hier, da kommt Trae Young, wir sehen unsere Probleme offensiv, er kann uns auf mehrere Arten helfen, sie zu lösen. Komm rein, mein Freund. Und dann kann das auch so klappen. Also es muss in meinen Augen nicht das da sein. Es muss halt funktionieren. Wenn es ein funktionierendes Ganzes ist, kann das für mich auch funktionieren. Natürlich kann es auch schief gehen, wie immer im Leben. Gibt ja nie nur den einen Weg, aber.
Ja, aber also ich kann mir, wie gesagt, ich würde die Wahrscheinlichkeit nicht als super hoch ansehen, aber es könnte schon irgendwie sein, dass die Magic sich das so verargumentieren und sagen, warum nicht? Vielleicht macht er bei uns ja diese Schritte, die er in Atlanta halt nicht dauerhaft gehen konnte. Vielleicht können wir ihn dazu überzeugen, weil wenn ja, wäre das wahrscheinlich der beste Spieler, den sie da reinpacken können. So.
Ja.
Also den man auch realistisch bekommen kann, sollte man hinzufügen. Natürlich wäre er nicht der beste Spieler, den man kriegen kann, aber der beste, der vielleicht verfügbar wäre.
So ist es. Halliburton wäre auch nett.
Ja, klar. Das ist der Name, auf den ich, an den ich auch gerade gedacht habe. Ja. Der wäre für dieses Team einfach nur das wäre einfach nur gemein,
ja,
wenn
ja.
der da drin wäre.
Noch ein Take, Frex. Und jetzt mal so richtig heiß. Mal so richtig direkt ja. aus dem Pizzaofen.
Moment, also ich hätte noch anzubieten, Luka Doncic schafft einen Triple-Double-Schnitt. Es gibt immer noch nicht so viele Leute, die das jemals geschafft haben. Ja. Ich glaube, bei ihm ist es irgendwann soweit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass jetzt, nachdem er letzte Saison Topscorer der Liga war, dass er jetzt irgendwie, also wenn sie ja auch noch Clay haben, eine legitime dritte Option, wenn sie auch noch ein bisschen mehr Zeit mit Washington und Gafford haben und vielleicht die Spielanteile von Lively ein bisschen größer werden, dass er noch ein bisschen mehr Facilitator ist als bisher. Ich meine, gut, Doncic war ja auch letztes Jahr schon ziemlich nah dran. Nur noch mal ganz kurz zu gucken, wie das letztes Jahr war. Also er hatte letzte Saison ja schon 9,8 Assists und 9,2 Rebounds. Also es ist kein Hot Take,
muss ich sagen. Ja, genau.
Muss ich gestehen. Aber wahrscheinlich ist es soweit. Ich würde mal tippen. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, auch wenn er nicht mein MVP-Pick ist, aber dass er es am Ende trotzdem wird. Irgendwann muss es ja mal soweit sein, wenn wir ehrlich sind. Dafür ist er einfach zu gut, um nicht mal MVP zu werden. Und vielleicht ist es dieses Jahr soweit. Ist aber nicht super heiß. Ich habe noch einen. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, mit Nikola Jokic werden alle besser.
Ja.
Russell Westbrook bekommt Stimmen im Six-Man-of-the-Year-Voting. Also ich sage nicht, er wird den Award bekommen, aber ich glaube, er bekommt Stimmen. Weil ich mir vorstellen kann, dass das tatsächlich gar nicht so kacke ist.
Ja.
Also, weil, ich meine, mittlerweile ist halt so auch bei ihm der Punkt erreicht, also jetzt auch schon seit vielen Jahren, wo man irgendwie immer so polarisierend über ihn sprechen muss, weil Leute ihn zu einem sehr großen Anteil auch einfach nicht leiden können, muss man sagen, oder ihn halt so verehren und dadurch hat man irgendwie selten so normale Takes zu ihm und ich kann mir aber halt vorstellen, dass irgendwie das, was er ja nach wie vor hat, also diese Athletik, diese Dynamik, auch wenn Jokic dann sitzt, so eine gewisse Fähigkeit halt einfach Offense schon irgendwie am Laufen zu halten, dass das den Nuggets helfen wird. Ich glaube nicht unbedingt in den Playoffs, also wenn wir jetzt irgendwie dann darauf schauen, Closing Lineup der Nuggets in den Playoffs, da glaube ich nicht, dass Russell Westbrook da Teil von sein wird oder sein sollte. Aber darum geht es ja bei so einem Award sowieso nicht, sondern es geht ja darum, was kann er während der Regular Season bieten. Und da kann ich mir absolut vorstellen, dass er teilweise so als Off-Ball-Spielzeug, das dann irgendwie Lobs fängt oder halt einfach so ein bisschen Downhill geht in dieser Offense von Jokic gefunden wird, dass das einigermaßen funktioniert, weil eigentlich funktioniert mit Jokic seit Jahren jede Two-Man-Kombo. Die einzige, die es dann mal nicht tun, ist irgendwie so, wenn er mit Signagi mal für 20 Minuten zusammenspielt oder so. Aber so mit jeder Art von Perimeter-Spieler hat das immer funktioniert. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass das mit Westbrook auch irgendwie gehen wird. Und dass er halt wahrscheinlich auch in den Minuten, die er ohne Jokic spielt, irgendwie zahlenmäßig genug anhäufen wird, dass das irgendwie genug sein wird, um Leute davon zu überzeugen, ihm halt Stimmen zu geben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er einen Award gewinnt, aber ich glaube, dass er schon irgendwie ja einen Beitrag leisten wird bei den Nuggets.
Also gerade so dieses Downhill-Ding finde ich halt schon spannend, weil da Denver jetzt ja nicht wahnsinnig, also zum Beispiel bei Strother ist ja auch ein Ding so, okay, er kommt in die Zone, er kann Freiwürfe ziehen. Gut, Westbrook muss jetzt nicht unbedingt Freiwürfe ziehen, aber halt so dieses Ding ist Denver jetzt nicht in Massen gesegnet. Und da glaube ich, könnte Russ schon interessant sein. Und dann, wie du sagst, halt auch in Verbindung mit Jokic. Und dann ja, also wenn er, genau, Offense laufen lassen, wenn Jokic sitzt, wenn Murray sitzt. Ja, warum nicht? Vielleicht wird er sogar Sixth Man of the Year. Wer weiß?
Jetzt würde ich es zurück ins Holster packen.
Oder Matas Bozelis wird der Rookie of the Year und Sixth Man of the Year.
Ja, klar. Warum nicht?
Auch das ist möglich. Hast du noch welche? Oder wie sieht es bei dir noch aus? Bist du?
Ich könnte noch anbieten, OKC holt über 65 Siege. Schaffen nicht so oft Teams, aber stimmt, also ich meine,
da sind wir schon fast an den 70.
Ja, ich habe auch vor kurzem war ich ja bei jeden Tag NBA für die OKC Preview und habe da eigentlich auch schon den Take abgegeben, dass sie vielleicht einfach die 2015er Saison der Warriors nachspielen. Und da haben die Warriors 67 Siege geholt. Curry wurde erstmals MVP, obwohl die Statistiken, die er damals aufgelegt hat, wenn man die so mit heutigem Maßstab anguckt, denkt man so, war okay Spielzeit. Aber egal. Da ist er halt MVP geworden. Die ganze Zeit dachten Leute so, sind die jetzt wirklich schon so weit? Die sind ja eigentlich noch ziemlich jung und dann wurden sie Meister, relativ überzeugend.
Ja.
Vielleicht spielt OKC das einfach nach. Ich glaube, der Case dagegen wäre, dass der Westen wahrscheinlich zu gut ist, um so viele Spiele zu gewinnen. Dass vielleicht auch die Konkurrenz in der Spitze dann zu stark ist für so einen Durchmarsch. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, tatsächlich.
Ja, zumal ja OKC halt einfach auch, also diese Tiefe, auch jedes Mal, wenn du jetzt mal so dir so Preseason-Spiel, also wenn man hat es ja vorher auf dem Papier gesehen, aber wenn du jetzt halt mal so reinschaust oder auch nur den Boxscore anschaust, wer dann da spielt oder wer dann halt mal mehr Minuten sieht, mal weniger Minuten sieht, was es dann für Möglichkeiten gibt, es ist schon, also ich würde es auch nicht ausschließen. Da ist schon
der Kader ist eine Frechheit.
Ja. Ja.
Zumal dieser Kader plus noch 7 Milliarden Picks und vor allem ungeschützte Clippers-Picks dieses Jahr und nächstes Jahr.
Ja.
Und die Clippers sind gerade nicht unbedingt das heißeste Eisen der Liga.
nicht unbedingt. Hätten wir einen heißen Tag? Ich habe keinen gestrickt rund um die Clippers, aber fiel mir jetzt auch nichts ein.
Nee, aber, ich habe da auch überlegt, aber irgendwie so Harden fordert Trade Nummer 48, ist ja irgendwie nicht mehr spannend. Und irgendwas zu Kawhi ist ja, macht einen ja eh nur traurig. Deswegen habe ich das auch einfach mal weggelassen.
Ja, ja.
Vielleicht Zubac für die Clippers bei den Punkten an. Aber das ist, ja das glaube ich nicht ganz.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe zu OKC, hätte ich noch was Passendes.
Hau raus.
Isaiah Hartenstein und die New York Knicks treffen sich in den Finals.
Das wäre ja was.
Das wäre was, wa?
Das wäre was.
Ja, bei OKC ist das wahrscheinlich nicht so heiß, weil auch wenn der Westen sehr, sehr stark ist, sind sie wahrscheinlich schon, also würde es mich nicht überraschen, also ich bin schon gespannt, wie es dann gegen Denver läuft, wenn da noch Zach LaVine mit dabei ist bei den Nuggets.
Klar, aber vor allem dann.
Dann wird es natürlich schon deutlich schwerer, aber halt, ja, der Westen ist extrem stark, aber OKC ist schon irgendwie mein Favorit auch. Aber ja, die Knicks, ich weiß, du bist jetzt nicht so heiß. Ich weiß, es gibt auch, Towns löst halt auch so wie Westbrook halt einfach komische Gefühle aus, glaube ich, bei vielen. Aber man soll ja auch nicht immer nur auf sein Gefühl hören. Man soll ja auch mal so ein bisschen nachdenken. Und ich denke mal so low-key ist es auch so ein bisschen so eine, also natürlich nicht auf demselben Niveau, aber es ist halt schon so eine mögliche Spiegelung ganz leicht, so im Ansatz der Celtics. Du hast vielseitige Wings, du hast generell, ja, doch vielseitige Wings, du kannst eigentlich gut, Brunson ist jetzt nicht der ganz große, Brunson hat sich auch deutlich verbessert von draußen, du kannst so ein bisschen Five Out spielen, die sind vielleicht noch ein bisschen physischer sogar als Boston mitunter und es könnte eine eklige Serie werden für Boston und Josh Hart wird natürlich Jason Tatum komplett, also er wird, keine Ahnung, für die Dauer der Conference Finals in Jason Tatums Kopf einziehen. Und wir wissen ja, wenn es physisch wird, wird es für Jason Tatum sowieso schwierig. Der werfen kann er ja auch nicht. Und dann geht er nicht mehr viel. Nein, aber am Ende, ich glaube, New York ist, also ich hätte Bock auf Conference Finals Knicks Celtics, also was natürlich auch atmosphärisch sehr geil wäre. Aber irgendwie, es ist nicht, wenn wir nächste Woche drüber sprechen, wenn die Finals einzieht, werde ich eher über die Celtics sprechen. Aber wir sind hier bei einem Hot Take und ich schließe es irgendwie nicht aus. Es ist natürlich, wie immer, Frage der Gesundheit, aber gerade so diese vielseitigen Möglichkeiten, auch dann halt dann noch Anunoby, halt diesen extrem guten Team-Defender zu haben, als irgendwie speziellen Roamer zu haben, mit Bridges jemanden, der 1 gegen 1 verteidigen kann, der irgendwie Länge hat, mit Josh Hart, so dieses Unorthodoxe von Josh Hart, dieses fucking shit up, wie es Jalen Brunson mal gesagt hat. Und dann eben Towns Shooting noch dazu. Ich bin auch sehr gespannt einfach auf Towns in dieser neuen Rolle. Und dann irgendwann, ich meine, es kommt, ja, wenn Robinson noch zurückkommt, muss man sehen, aber es ist irgendwie, das Team ist für die Regular Season, vielleicht mag es nicht mega tief sein, aber es ist trotzdem halt, finde ich, schon wahnsinnig, auf dem Feld ist es schon sehr, sehr vielseitig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es intensiv wird gegen die Celtics und weil wir, wie gesagt, weil es heiß sein soll, gehen die Knicks am Ende durch.
Okay, ich hätte da noch anzubieten, die Knicks scheitern vor Runde 3.
Deshalb, ich habe eher gedacht, dass du in die Richtung gehst, sehr klar.
Ja, also ja. Ich glaube, dass die beste Version der Knicks könnte schon das, ich würde mal sagen, wahrscheinlich zweitbeste Team im Osten sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, so der in Bestversion ist der Vergleich, wo sie für mich halt einfach gegen Boston, Stand jetzt zumindest in kürzeren ziehen, ist, dass Boston eigentlich in der Kernrotation nur richtig gute Two-Way-Player hat, die auch eigentlich alle eine relativ hohe Dreierfrequenz haben. Und bei den Knicks hast du mit Brunson und Towns sind die beiden wichtigsten Offensivspieler keine guten oder also zumindest keine sehr guten Verteidiger. So, man kann sich so ein bisschen drüber streiten. Towns hat sicherlich manche Sachen macht er ganz gut, abgesehen davon, dass er foult wie ein Bekloppter. Brunson kann Offensivfouls annehmen, macht das ziemlich gut und also arbeitet. Er ist jetzt nicht einer, der den Dienst da komplett verweigert, aber er ist kein guter Verteidiger, das kann man nicht sagen. Nee, und dann hast du noch Josh Hart, der nicht werfen kann. Oder also der zumindest wie jemand verteidigt wird, der nicht werfen kann. Und dadurch, also da ziehen sie so ein bisschen den Kürzeren. Trotzdem, also halte ich die in ihrer besten Version schon auch für gefährlich und gut. Also das auf jeden Fall. Ich glaube einfach nur, dass es bei dem Kader, der eh schon in der Spitze doch relativ viele verletzungsanfällige Leute hat, dass Thibodeau als Trainer sie halt so ein bisschen in Grund und Boden rennen wird und dass sie deswegen nicht in ihrer Bestversion in den Playoffs sein werden. Und deswegen sehe ich die Gefahr da relativ groß, dass das am Ende eine eher enttäuschende Saison sein wird, gemessen an den Erwartungen, die rund um New York formuliert werden, von wegen Conference Finals, Finals, Meister, das alles. Ich weiß nicht, ob das zwingend jetzt die Steigerung von der letzten Saison sein wird.
Also ja, also gerade so diese Gefahr, dass das einfach zu viel gespielt wird, besteht durchaus. Vielleicht wird aber auch solide gemanagt. Das wäre natürlich noch ein Hot Take. Tom Thibodeau.
Das wäre der hotteste Take aller Zeiten.
Bereitet die Knicks optimal auf die Playoffs
vor. Weißt du, was man gegen diesen Take brauchen würde?
Sag's mir.
Eis.
Ja, stimmt.
Sorry, der lag auf der Straße.
Der lag wirklich auf der Straße, der kam mir aber nicht her. Ja, stimmt. Dann haben wir es fast, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie deine Liste aussieht, ob da noch irgendwas draufsteht. Von daher kann ich dir das nicht beantworten.
Meine ist abgegrast. Ich habe noch einen, Full Disclosure, ich habe noch einen, aber der gefiel mir von Anfang an. Ich habe ihn mir irgendwie aufgeschrieben und er gefällt mir einfach nicht.
Ja, ich habe auch noch so ein paar, die ich irgendwie gammelig finde. Ich kann sie dir noch kurz ins Gesicht schmeißen. Wir müssen da nicht groß drüber reden. Ja.
Leg los.
Zumindest auf der Liste. Also Victor Wembanyama schafft ein All-NBA-Team. Nein, Spaß. ich hätte Orlando traded ein Center. Das ist aber, glaube ich, kein Hot-Take, sondern ist einfach nur ein Take.
Ja.
Dass Cam Thomas über die 27 Punkte pro Spiel kommt, wäre noch ein Take. Das halte ich für möglich. Sagen wir mal, er ist vielleicht leicht erhöhte Temperatur.
Ja.
Golden State traded Jonathan Kuminga, wie hier noch stehen. Und dann habe ich noch einfach als Wiederauflage vom letzten Jahr, von der Kolumne mit den Vorhersagen, die ich dort geschrieben habe, wäre Boston stellt 4 All-Stars. Das glaube ich nicht wirklich, aber ich habe mich so daran erinnert an die letzten Male, wo es das mal so gab mit 4 All-Stars und das war dann teilweise so zum Beispiel bei den Pistons, aber nicht in deren Meistersaison, sondern eher in der Saison danach. Weil dann die Wertschätzung halt größer war und alle Leute mal gesehen hatten so, boah, ja, die sind ja schon wirklich alle richtig gut. Und jetzt, also Porzingis ist ja wahrscheinlich raus aus der Verlosung, weil er einfach bis zum All-Star-Weekend nicht genug gespielt haben wird.
Ja.
Aber die 4 Perimeter-Dudes, warum nicht? Vielleicht gibt's genug Hipster, die sagen so, oh, Derek White, klar, der macht vielleicht nur 14 Punkte, aber guck mal, oh, der Backcut und so, boah, der ist so als Guard, so ein Shotblocker, unglaublich. Und Drew Holiday, boah, ne, unglaublich. Ja. Und dann kriegt Tatum wahrscheinlich nicht genug Votes, aber alle anderen. Wer weiß. Also ich glaube es nicht wirklich, aber ich wollte es einfach mal in die Waagschale werfen, weil in der Vergangenheit war dann die Anerkennung teilweise erst nachdem auf
das
dem
stimmt.
Level abgeliefert wurde, war es dann einfach danach erst dort.
Ja, haben wir auch letztes Jahr bei Murray ein bisschen besprochen, ne? Das jetzt so also Richtung aus. Also klar, da kam
ja gut, da hat es natürlich nicht funktioniert, aber der hat ja auch gesackt. Das ist
und,
das große
war verletzt,
Problem bei ihm.
War vor allem verletzt. Aber wie gesagt, Redemption Season, das habe ich jetzt auch nicht nochmal gebracht, ne? Weil ist ja eh klar, ist ja nicht hot, dass Jamal Murray rasieren wird.
Naja, in seinem Fall wäre es schon ein Hot Take, wenn man sagen würde, der schafft es mal ins All-Star-Team oder sogar in ein All-NBA-Team. Weil hat er halt noch nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht, dafür hat er eine Meisterschaft gewonnen.
Das stimmt.
Ja. Ich lese meinen Take auch noch vor, auch wenn er gefällt mir einfach nicht.
Auch wenn du dich aufs Schärfste davon distanzierst.
Genau. die Phoenix Suns fordern OKC in den Western Conference Finals.
Ja, warum nicht? Siehst du, ich habe bei Phoenix nämlich auch noch, dass sie die Top 4 erreichen, dachte mir aber auch irgendwie so spannend ist das gar nicht.
Ja, so spannend ist es auch irgendwie nicht und irgendwie ist es auch so, ja, ist so ein bisschen meh. Könnte aber auch, irgendwie könnte es schon passieren.
Ich meine, wenn du es so formulierst, dass du sagst, Denver scheitert vor Runde 3, das ist für mich fast ein hotterer Take.
Ja, klar, das wäre natürlich dann, das impliziert sehr viel.
Andererseits ist das letzte Saison ja auch passiert, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so
hart. Vielleicht auch nur die, na gut, aber mit Zach LaVine läuft, wird ja alles anders.
Nee, also wenn sie einen Deal für Zach LaVine machen, dann gehen sie in der ersten Runde raus.
Wenn du sagst, Denver scheitert trotz Zach LaVine.
Jokic beendet Karriere, Runde. Das wäre ein Hot Take.
Das wäre ein
Hot Take. Team holt Zach LaVine, Jokic verschwindet, wird nie wieder gefunden.
Denver tradet Jokic für Zach LaVine.
Wechselt zu Darko Milicic auf die Obstfarm.
Ja. Nee.
Jokic macht jetzt in Obst und Pferden.
Andreas Obst, oder?
Ich weiß nicht, ob der vielleicht auch dabei ist.
Ja. Möglich. Können auch gut zusammenspielen, eigentlich.
In der Theorie, ja.
Nee, aber sonst habe ich nichts mehr. Dann sind wir durch.
Ja, ich glaube, ja.
Kannst erst mal ins Eisbad, ne? Nach der ganzen Hitze.
Das wäre vielleicht, oder Eistonne direkt.
Oder Eistonne, richtig. Ja, geht's erstmal in die Eistonne. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Aufmerksamsein. Schön, ja. Auch da noch kurz die Finger verbrannt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart.
Die Augenbrauen sind auch weg.
Ja, die sind versenkt. Das war zu viel. Die Geschichte mit Zach LaVine, die will man noch ein bisschen
versenkt.
Was versenkt?
Treffer versenkt.
Ja. Treffer versenkt. Okay. So sieht's aus. Solltet ihr trotz vielleicht der ein oder anderen komischen Aussage in dieser Folge uns öfter hören wollen, weil ihr denkt so, hey, wow, vielleicht ist ja irgendwann auch noch ein bisschen Substanz dahinter. Wollt ihr mal nachprüfen? Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Hört gerne rein, wenn ihr Lust habt. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, schaut auch mal auch auf unserer Patreon-Seite vorbei. patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit. Vollkommen korrekt. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und dafür gibt es extra Content. Freitag geht es da direkt weiter. Letzte Woche hatten wir hier an dieser Stelle das Mailbag mit Patreon-Fragen. Freitag machen wir das Mailbag fertig, beziehungsweise beantworten alle übrigen Fragen dann auf Patreon. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und nächste Woche hören wir uns dann Richtung Saisonstart. Die Awards stehen ja noch aus. Wir haben es ja ein paar Mal gesagt. Wird natürlich auch brutal. Also Chicago Bulls Galore, sage ich nur. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann bis Freitag hoffentlich. Eingehauen!